Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
Schönen guten Tag, da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich, im Schnurr, bei schönstem Sonnenschein. Mein Name ist Michael Brandt, ich bin Chef vom Dienst beim Weserkurier. Ich begrüße Sie zu unserem Podcast. Mein Gast heute ist Gunnar Skolig. Sind Sie der jüngste Bremer Ortsamtsleiter, Herr Skolig?
Aktuell dürfte ich das sein, ja.
Aber 36. Kommt 36. Als Sie gewählt worden sind, waren Sie 35, ne?
Korrekt.
Ja, ja. Jungspund im Amt, ne? Sie sind Ortsamtsleiter in Fegesack.
Korrekt.
Und damit praktisch zuständig für das maritime Schaufenster Bremens, ne?
Ja, man sagt ja auch so schön das Mittelzentrum, wir haben die maritime Meile.
Ja, genau. Wie sind Sie da hingekommen?
Wie bin ich da hingekommen? Angefangen habe ich in Fegesack im Ortsamt als Stellvertreter von Heiko Dornstedt damals.
Ja.
Der war ja nun über 30 Jahre im Ortsamt Fegesack, lange als Ortsamtsleiter auch. Habe mich dort als Angestellter dorthin beworben. Ganz normal, wie man das im öffentlichen
Sie waren vorher macht. Schon in der Verwaltung tätig, ne?
Genau, ich habe das duale Studium Public Administration hier in Bremen gemacht. Habe 2017 das abgeschlossen, habe dann mehrere Dienststellen hinter mir gehabt und habe mich dann ins Ortsamt Fegesack beworben.
Achso, das heißt, Sie haben hier am Doventor...
Werderstraße.
Werderstraße.
Genau. Ja, und so ist man dann über verschiedene Dienststellen wieder nach Bremen-Nord nach Hause gekommen.
Sie kommen aus Bremen-Nord?
Ja, ich komme aus Fegesack. Also geboren bin ich in Fegesack.
Ja.
Wohnhaft mit meiner Familie im Blumenthal.
Ja.
Und auch nie aus Bremen-Nord weggezogen.
Also ein echter Nordbremer Jung.
Ja.
Und was mögen Sie an dem Stadtteil? Dass Sie sagen, okay, da kehre ich gerne wieder hin zurück und da möchte ich auch mein Berufsleben über eine lange Strecke. Weil Sie sind ja jetzt für 10 Jahre gewählt. Sie könnten sich zwar theoretisch auch zwischendurch woanders hin bewerben, aber eigentlich macht man das ja dafür, um das um 10 Jahre dann zu machen. Ne?
Habe ich auch nicht vor. Zum einen, weil es das eigene Zuhause ist. Also Bremen-Nord ist das, wo man sich wohlfühlt, wo ich mich wohlfühle, aus verschiedenen Gründen. Die Familie ist da, die Freunde sind da. Man kennt sich dort aus und Bremen-Nord wird auch unterschätzt. Ich habe längere Jahre auch in der Stadt gearbeitet und viele Kontakte in die Stadt und viele Freunde auch in der Stadt. Und man sagt ja immer scherzeshalber, dass man ein Visum braucht, um über die Lesung zu kommen, nach Bremen-Nord zu kommen.
Ja.
Viele unterschätzen die Schönheit von Bremen-Nord. Also die schönen Ecken, zum Beispiel den Stadtgarten, den wir ja in Fegesack haben, das ist ja nun wirklich was Besonderes.
Ja.
Und davon gibt es ja eine ganze Menge.
Wenn Sie aber in der Stadt gearbeitet haben, dann haben Sie sicherlich auch festgestellt, dass viele Bremen-Nord gar nicht kennen. Ne?
Genau.
Das als Ort, um Freizeit zu gestalten oder da mal hinzugehen und sich das mal anzugucken, das machen nicht so ganz viele. Ne?
Ja, einige kennen natürlich einzelne Veranstaltungen. Ich sag mal, der Fegesacker Markt ist doch überregional bekannt.
Okay.
Das Festival Maritim natürlich. Dann hört es bei den meisten aber auch auf. Also dort mal einen launigen Sonntag zu verbringen, das kennen relativ wenige die Möglichkeiten, die dort durchaus gegeben sind ja auch. Und das wird ja auch weiter ausgebaut werden. Ja. Zumindest wollen wir das.
Sie waren ja im Ortsamt ein halbes Jahr als Stellvertreter, ne?
Nee, so knapp 20 Monate.
20 Monate, okay. Ja. Müssen dabei ja nicht so ganz viel verkehrt gemacht haben, weil Sie sind in der Vorstellungsrunde im Beirat dann mit 13 von 15 Stimmen gewählt worden.
Ne? Das ist richtig, ja.
Was waren da Ihre Pluspunkte? Wenn Sie jetzt mal ein bisschen Werbung für sich machen dürfen.
Meine Pluspunkte.
Sie können jetzt nicht sagen, ich bin nicht so richtig gut angekommen, weil das Wahlergebnis spricht dagegen.
Ja, ich denke, meine Pluspunkte waren die Arbeit, die ich gemacht habe. Wir haben mit Heiko Dornstedt zusammen, wir haben immer in einem Tandem gearbeitet. Ich habe also auch viele Aufgaben übernehmen dürfen. Ganz ohne Zielsetzung, dass ich mal mich als Ortsamtsleiter bewerbe, sondern einfach, weil er auch damals, das hat er mir signalisiert, schnell gemerkt hat, er kann mir da vertrauen, andersrum genauso. Das heißt, der Beirat hat über meine Arbeit Bescheid gewusst. Wir haben den Jugendbeirat in der Zeit formiert und auch dann per Beschluss entsendet, die 8 Jugendlichen, die damals angefangen
haben. Das war Heiko Dornstedt zum Schluss auch sehr wichtig. Das war ein sehr wichtiges Thema, diese Installation des Jugendbeirates. Ne?
Das war dem damaligen Beirat auch ein großes Thema. Also das war unisono. Man hat da, alle haben da an einem Strang gezogen, wollten gerne einen Jugendbeirat in Fegesack haben.
Ja.
Und er hat mir das in die Hand gegeben, das umzusetzen. Und durch den Beiratsbeschluss ist es dann auch so gekommen. Wir wollten gerne eine Wahl veranstalten, wie es in anderen Jugendbeiräten auch so üblich ist oder in anderen Stadtteilen auch so üblich war. Wir hatten aber vielleicht auch der Pandemie geschuldet einfach nicht genug Bewerber. So ehrlich muss man dann auch sein.
Ja.
Wir haben große Werbung in den Schulen gemacht, in den Oberschulen. Ich bin dort aufgetreten, habe vorgestellt, was kann ein Jugendbeirat machen, dass der Jugendbeirat auch Geld zur Verfügung hat für Jugendbeteiligungsprojekte und auch andere Projekte, wie jetzt zum Beispiel das Open-Air-Kino in Fegesack.
Ja.
Und man hat schon versucht, Werbung dafür zu machen. Es ist auch gut angekommen, aber die Zielgruppe ist natürlich schwierig zu begeistern dafür.
Ja.
Der Jugendbeirat Fegesack funktioniert aber einwandfrei. Also der ist wirklich fleißig, kommen regelmäßig zu den Sitzungen, liefern tolle Ergebnisse, machen auch gute Jugendbeteiligung zum Thema WLAN in den Fegesacker Schulen zum Beispiel. Also das läuft gut.
Ortsamtsleiter ist ja keine, keine klassische Verwaltungsaufgabe in dem Sinne. Sie sitzen nicht in einer abgeschlossenen Amtsstube und haben mit dem Bürger so gut wie nichts zu tun, sondern das ist ja in einem hohen Maß viel öffentlicher als andere Verwaltungsjobs, die man nehmen kann.
Richtig.
Liegt Ihnen das?
Ja, und deswegen bin ich auch ins Ortsamt gegangen. Ich wusste ja um den Tätigkeitsbereich an sich, wusste ich ja damals schon Bescheid, als ich mich als Stellvertreter beworben habe. Und vorher habe ich in der Widerspruchsbehörde der Bausenatoren gearbeitet und Sie können sich vorstellen, das ist wesentlich trockener.
Da geht es aber auch um Widersprüche. Das heißt, Bürgerkontakt haben Sie da auch schon gehabt?
Bürgerkontakt weniger und viel mehr mit Rechtsanwälten,
okay,
und ähnlichen Personengruppen.
Okay.
Und aber auch sehr wenig eigentlich im Vergleich, ja, zu jetzt. Jetzt sprechen wir fast den ganzen Tag über Dinge und da war es die Ausnahme, wenn man wirklich mal richtig gesprochen hat. Man hat doch mehr über den Gesetzen gesessen und darüber geurteilt, ob es nun richtig oder falsch war.
Ja, und hier geht es ja auch darum, dass Sie rausgehen und mit den Leuten schnacken.
Genau.
Damit die nicht den Eindruck haben, dass irgendwelche Dinge über ihre Köpfe hinweg entschieden werden.
Das ist ganz essentiell, klar.
Natürlich. So, da kommen wir auch definitiv gleich zum ersten Thema.
Ja.
Die Fegesacker, das weiß ich ja nun auch selber aus meiner Vergangenheit. Im positiven Sinne sind die Fegesacker ja streitbare Geister, was die Entwicklung ihres Stadtteils angeht. Ne?
Absolut.
Das machen sie ja seit vielen Jahrzehnten, seitdem über die Sedanplatzbebauung und das Hafenhöf damals in erster Runde entschieden worden ist, wird da vehement gestritten über mangelnde Beteiligung an diesen Diskussionen, braucht man sich in Fegesack nie zu beschweren. Ne?
Nein, das ist richtig.
Im Moment geht es hoch her, was die Strandlust angeht.
Ja.
Wie sind da die Konfliktlinien?
Ja, die Konfliktlinien sind da, dass es eine Reihe von Befürwortern natürlich für das Bauvorhaben gibt oder dieses auch den Architekturwettbewerb, aber
ja,
auch eine Reihe von Gegensprechern aus ganz unterschiedlichen Gründen. Manche sind vielleicht mit der Höhe der Bebauung nicht zufrieden, manche sind mit der Nutzung der potenziellen Bebauung, muss man dann ja auch ehrlicherweise sagen, nicht zufrieden.
Ja.
Manche wünschen sich die alte Strandlust zurück, sind so ein bisschen die... möchten sich am gestern,
ja,
vielleicht auch festhalten, weil es, ja, schön war.
Das es gibt diese Gruppe und das muss man ja nicht per se verurteilen. Es gibt diese Menschen, die sagen, die Strandlust ist uns ans Herz gewachsen, weil da haben wir über Jahrzehnte unsere Vereinsfeiern gemacht und große Bälle veranstaltet.
Ja.
Und wir möchten, dass das Bestandteil von Fegesack bleibt, so wie es ist. Diese Gruppe gibt es.
Ne? Und das ist legitim, dass man sich das wünscht. Ob das realistisch ist, das steht auf einem, ja, anderen Blatt Papier. Das obliegt auch nicht mir, das zu beurteilen in Gänze. Das wäre viel zu hoch gegriffen. Aber dass man sich an den schönen Dingen wieder festklammern möchte, wie sie mal waren, und dass man sich auch vorstellen könnte, dass da eine ähnliche Nutzung wieder entsteht. Das ist ja ganz normal, das ist nur menschlich.
Im Moment ist Sachstand, glaube ich, korrigieren Sie mich, dass der Abriss im Laufe dieses Jahres stattfinden soll?
Das ist die Information, die wir alle haben.
Ja. Und dass es einen Entwurf gibt, auf den man sich jetzt geeinigt hat. Das heißt, man ist in diesem Fall, es gab eine Juryempfehlung, letztendlich entschieden hat es aber der Investor, oder?
Das muss ich ein wenig korrigieren. Es gab,
ja,
keine Juryempfehlung. Wir hatten ja den Architekturwettbewerb mit zwei,
ja,
Siegerentwürfen. Damit war der Wettbewerb beendet, ganz offiziell.
Ja.
Und die Projektentwickler haben natürlich noch einmal sich Beratungen eingeholt von verschiedenen Stellen. Auch zur Entscheidungsfindung kam nochmal die alte Jury und die alten Teilnehmer an diesem Prozess zusammen, aber die Entscheidung hat allein der Projektentwickler getroffen.
Weil es eine privatwirtschaftliche Angelegenheit ist. Es ist ein privates,
ja,
Grundstück,
ja,
und solange der sich an den Bebauungsplan hält, ganz grob gesagt, kann er da so ziemlich machen. Eine öffentliche Beteiligung ist aber festgelegt, ne?
Ja, eine öffentliche Beteiligung ist wie in jedem Verfahren festgelegt und da es ein größeres öffentliches Interesse gibt, ist es natürlich auch klar, wir sind ja im Bauleitplanverfahren, da gibt es ja verschiedene Verfahrensschritte, wo die,
ja,
Öffentlichkeit beteiligt wird. Das wurden sie bis jetzt, es wurden auch viele Punkte gemacht, die noch on top waren. Das heißt, die letzte Beteiligung, die wir jetzt im Beirat Fegesack hatten, die Sondersitzung im April,
ja,
des Jahres, war eine Beteiligung, die nicht verpflichtend war. Sondern sie wurde angeboten, um die Öffentlichkeit zu informieren und darüber zu informieren, wie sich die beiden Siegerentwürfe dann final entwickelt haben. Denn die hatten ja nochmal Aufträge bekommen, dort,
ja,
nachzuarbeiten. Und das sollte der Öffentlichkeit vorgestellt werden.
Investor ist da ja Max Zeitz,
ja,
zusammen mit einem Firmenkollegen, die auch auf der anderen Seite des Fegesacker Hafens das bauen. Zeitz hat zugesagt, dass es eine öffentliche Saalnutzung geben wird.
Mhm.
Und dass es zwei Gastronomien geben wird auf dem Grundstück und auch wieder einen Biergarten. Ne?
Ja.
Das ist Teil dieser zwei Gastronomien. Es wird da so eine Bistro-Biergarten-Nutzung geben. Ne?
Genau, und die war auch immer gefordert in der Öffentlichkeit und stand auch nie in Rede, dass es die nicht geben wird.
Das ist das, wo es mal Musikfrühschoppen gegeben hat, was auch immer ins Festival Maritim eingebunden war, dieses Grundstück und so.
Und grundsätzlich muss man sagen, die Möglichkeit, zumindest durch den Entwurf, für den Herr Zeitz sich jetzt entschieden hat, die Möglichkeit besteht da weiterhin. Ob es dann so kommt, kann keiner von uns sagen. Eine Glaskugel haben wir natürlich alle nicht, aber die Möglichkeit besteht und ein echter Biergarten ist angedacht. Die Bistronutzung, die Restaurantnutzung und auch ein Veranstaltungssaal, der auch eine gewisse Größe hat, bis zu 400 Personen immerhin, ist vorgesehen. Ob es dann so gebaut wird, das werden wir, wird die Zukunft zeigen.
Natürlich. Wenn man durch die Fußgängerzone läuft in Fegesack, dann hängt da im Moment so ein schönes Plakat mit dem Bild der jetzigen Strandlust. Da steht drauf 13 Meter. Und dann steht da ein Pfeil dran und da steht drauf, in Zukunft 31 Meter. Wird die künftige Strandlust 31 Meter hoch?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Pläne, die vorgestellt wurden, und da muss man mit aller Vorsicht sagen, das sind ja Pläne aus dem Architekturwettbewerb, das sind ja, ja keine finalen Bauanträge oder Pläne gewesen. Die waren niedriger. Die Spitze des Entwurfs, der es nun nicht geschafft hat, der aber als Siegerentwurf gekürt wurde, war, glaube ich, bei 27 Metern. Der Entwurf, für den Herr Zeitz sich jetzt entschieden hat, ist niedriger als dieser. Ich müsste die genauen Zahlen nachschauen. Ich glaube, er lag um die 22 Meter.
Ja.
Das ist so die Spitze davon. Also der fällt etwas flacher runter. Dass es höher werden wird als die bisherige Strandlust, das stimmt.
Wollte ich sagen, dass man kann doch dort dann eine verdichtetere Bebauung erwarten, als es bisher der Fall ist. Was die Gesamtzahl der Geschossflächen auf diesem Grundstück angeht.
Ja, anders wird das wahrscheinlich auch wirtschaftlich gar nicht darstellbar sein. Es wird verdichteter gebaut. Allerdings wird bei dem Entwurf jetzt zumindest in Ansatzweise der Footprint der alten Strandlust benutzt. So wurde es ja auch von Herrn Zeitz kommuniziert. Und da werden wir jetzt sehen, wie sich das in dem weiteren Bauleitplanverfahren dann wiederfindet, wo Bauzonen entstehen. Das werden wir alles vom Bauressort dann gespiegelt bekommen. Wo dann eventuell wie gebaut werden kann. Das liegt ja nun, der Ball liegt ja nun woanders mittlerweile.
Ja. Wenn man, es hat sich ein Verein gegründet, Rettet Fegesack Maritim. Wenn man die honorige Damen und Herren, die da sich zusammengeschlossen haben, denen man ja nicht unterstellen kann, dass es ihnen rein um den Krawall geht, sondern die haben ja ein Anliegen irgendwie. Und da schlagen aber die Emotionen schon hoch. Ne?
Und mit Emotionen kann man auch umgehen, das kann man verstehen, denn die Personen, die dort tätig sind, haben ja ein Anliegen. Sie möchten, dass Fegesack sich in die richtige Richtung entwickelt. Das kann man absolut nachvollziehen. Also es ist ein berechtigtes Interesse. Wie sich das genau herauskristallisiert, das muss man sehen, wie sich der Verein auch weiter verhält und wie er Stellung dazu nimmt. Der Verein hat ja damals schon Unterschriften gesammelt und der Bausenatorin übergeben. Und ich hatte so vernommen, dass man auch in grundsätzlich konstruktiven Gesprächen ist. Deswegen, ich glaube, das ist der richtige Weg, dass man weiterhin auf konstruktive Gespräche sucht, damit für alle die bestmögliche Lösung entstehen kann, weil anders wird es nicht funktionieren.
Direkt an der Strandlust läuft ja die Maritime Meile entlang. Und das ist ja so ein bisschen zwiegespalten, die Sicht auf die Maritime Meile. Mhm. Die Weserpromenade da an der Weser. Man kann allen Bremerinnen und Bremern nur sagen, wenn ihr mal so 1,5 Kilometer, 1,8 Kilometer direkt an der Weser spazieren gehen wollt, irgendwie kommt nach Fegesack, geht da mal einmal lang. Das ist das eine. Das wird so ein bisschen als eine maritime Perle gesehen. Andererseits. Auf der anderen Seite sagt man, wir haben seit ganz vielen Jahren ein Defizit, was die Entwicklung dieser maritimen Meile angeht.
Mhm.
Wie sehen Sie das? Was muss da in den nächsten, Sie haben ja jetzt noch 9,5 Jahre Zeit.
Ja.
Was muss in der Zeit geschehen?
Wir wünschen uns alle, dass die maritime Meile wieder reaktiviert wird. Das fängt an der gläsernen Werft an, die eine neue Nutzung erfahren soll, auch wieder im gastronomischen Bereich. Das ist ganz wichtig. Denn wenn man von dieser Seite kommt, von der Schulkenstraße, ist das der Beginn der maritimen Meile.
Ja.
Von der anderen Seite.
Das ist da, wo der Schlepper Regina liegt,
genau.
Und wo es bisher ein Restaurant zur gläsernen Werft hat. Der Name erinnert noch an die ursprünglichen Pläne, dort mal eine gläserne Werft zu installieren, eine tatsächliche. Das ist ja lange gescheitert. Mhm. Ist das amtlich, dass da wieder eine Gastronomie hinkommt?
Der Käufer des Geländes hat sich verpflichtet, dort eine Gastronomie wieder möglich zu machen.
Okay, der Käufer des Geländes ist Lürsen, ne?
Ja, genau.
Ja.
So, und wir suchen, also der Konzern sucht gerade nach Betreibern für diese Gastronomie und die Planungen werden uns sicherlich in nächster Zeit mal vorgestellt. War vielleicht auch nicht öffentlich. Das wissen wir nicht. Man muss ja immer über den Sachstand informiert werden, aber da sind wir ortsamtseitig, aber auch der Beirat natürlich am Ball, dass da wieder was entsteht, weil das ist ein sehr guter Ort,
um auch also besseren Dinge Platz kann man sich kaum vorstellen. Man sitzt oberhalb der Spundwand.
Ja, ich war praktisch
direkt an der Weser.
Genau, ich war da mehrfach zu Gast, als es noch geöffnet
ja.
war. Und es gibt kaum einen schöneren Ort, wo man auch einfach mal Kaffee trinken kann.
Wenn man Glück hat, liegen entlang der Weser da noch mal so ein paar Mega-Yachten rum.
Ja, genau. Das ist schon was Besonderes.
Ja, oder der Baudock, das Baudock macht sich gerade auf.
Mhm.
Ist ja auch keine. Haben Sie die Hoffnung, dass das klappt?
Ich bin guter Dinge. Weil ich mir vorstellen kann, dass die Ortspolitik und auch die Bevölkerung da eine gewisse Vehemenz haben. Das muss auch klappen, denn die maritime Meile kann nur funktionieren, wenn das Anfang und Ende, egal aus welcher Richtung man kommt, auch mit Leben gefüllt sind. Und mit Leben gefüllt heißt, dass sich dort Personen aufhalten. Und das wird essentiell sein dafür. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Beirat und auch ich als Ortsamtsleiter da kein Augenmerk drauf legen, dass das in möglichst naher Zukunft wieder passieren soll.
Der Stadtgarten, der ebenfalls an dieser Promenade liegt, da sind Sie ja Kraftamtes des Ortsamtsleiters, sind Sie ja auch gleichzeitig Vorsitzender des Stadtgartenvereins. Ne?
Aus der Historie gewachsen. Das ist eine gute Tradition, die in Fegesack so geführt wurde. Und die, der folge ich natürlich sehr gerne, ja klar.
Ja. Der Stadtgarten hat das Leid aller Bremer Parkanlagen. Das heißt, dass aufgrund von wirtschaftlichen Zwängen der Pflegezustand in den vergangenen Jahren nicht besser geworden ist.
Ne? Ja, wobei man sagen muss, der Stadtgarten, der sieht meistens wirklich sehr gut aus. Da muss man dem Umweltbetrieb Bremen, der den ja pflegt, der auch Eigentümer der Fläche ist, dann auch wirklich Respekt zollen, dass sie das so gut hinkriegen. Natürlich gibt es immer Streitpunkte, die werden wir immer haben, aber der Stadtgarten ist wirklich in einem sehr guten Zustand und ich bin ja nun in der Nähe tagtäglich, ich gehe da auch regelmäßig durch und freue mich jedes Mal, wie er aussieht, wie gut er gepflegt wird, was wieder neu gepflanzt wird, es wird eine neue Bewässerungsanlage installiert. Die Spielgeräte sind in einem guten Zustand, die werden auch noch erweitert werden. Also das ist schon ein Schmuckstück, das muss man sagen. Und natürlich gibt es die kleinen Probleme, die jeder Park aktuell hat.
Es gab die Probleme immer mal wieder, dass sich dort Gruppen hin zurückgezogen haben, um da Geschäften nachzugehen, die man da nicht unbedingt haben wollte.
Gut, das wird man nicht ganz wegkriegen. Dafür ist es immer noch ein Garten, ein Park, der ist nachts oder im Dunkeln wenig beleuchtet, auch nicht immer gut einsehbar. Die Polizei Bremen fährt da regelmäßig Streife und kontrolliert regelmäßig. Viel mehr wird nicht möglich sein, das ist ganz klar. Da muss man ganz ehrlich zu sich sein. Aber als großen Problemherd nehmen wir es nicht wahr, nehme ich es auch nicht wahr.
Hat der Stadtgartenverein für den Stadtgarten eine Wunschliste?
Ja, eine Wunschliste, eine größere Wunschliste aktuell nicht. Wir kümmern uns um Kleinigkeiten wie zum Beispiel einen Teich, der nicht mehr so ist, wie er mal war. Spielgeräte für Kinder sollen auch noch mal nachgebessert werden. Da soll auch noch mal was angeschafft werden. Und wir müssen natürlich auch schauen, es ist ja ein Verein, der kein Geld horten darf, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Wir haben ein gutes Vereinsvermögen und das muss natürlich auch im Stadtgarten angelegt werden. Da sind wir im Vorstand aktiv dabei, das auch zu tun und im Zweifel nach den rechtlichen Möglichkeiten das Geld sonst auch gewinnbringend anzulegen, dass es dem Stadtgarten für die Zukunft besser geht.
Im Stadtgarten findet ja einmal im Jahr dieses Festival Maritim statt, auch am Utkick und um den Hafen rum, aber auch mit Bühnen im Stadtgarten, wie gesagt. Da gab es so ein bisschen Diskussionen und so ein bisschen Unsicherheit. Inzwischen steht fest, 2024 wird es ein Festival Maritim geben.
Ja.
Ich glaube Anfang August, ne? An drei Tagen. Line-up habe ich gesehen, ist auch vorhanden. Das war so ein bisschen wackelig, was die Förderung angeht mit dem Festival Maritim. Ne? Wie ist da jetzt der Stand?
Ja, es ist schwierig für das, wie gesagt, Marketing als Veranstalter, die Fördermittel dafür zu akquirieren. Damit ist das Festival Maritim nicht alleine natürlich in Bremen. Wir wissen, alle große Festivals kosten auch Geld.
Alle hatten ja auch gerade in der Zeit um den Jahreswechsel und nach dem Jahreswechsel diese Probleme. Ne?
Genau, und die Energiekosten sind gestiegen, die Personalkosten sind gestiegen. Man hat wesentlich höhere Auflagen als in den vergangenen Jahren noch. Also es sind ja immer wieder neue Auflagen dazugekommen, die erfüllt werden müssen. Das macht es Veranstaltern natürlich schwierig, solch große Festivals auszurichten, weil man ja auch mit den Finanzen haushalten muss. So einfach ist es. Und die WFB gibt natürlich Geld dazu, andere geben auch Geld dazu. Aber das ist schwierig für einen Verein, der eine Grundförderung dafür erhält, das Festival Jahr für Jahr auch wieder neu stattfinden zu lassen. Mhm. Wenn die Förderung sich nicht erhöht oder es andere Töpfe gibt, aus den Geldern kommen kann.
Es war ja der Versuch unternommen, das fest zu installieren im Haushalt der Kulturbehörde. Ne?
Genau.
Das ist gescheitert aber.
Genau, der Haushaltsantrag wurde abgelehnt. Die institutionelle Förderung wurde nicht angenommen.
Ja.
Die wurde ja per Haushaltsantrag auch nochmal vom Beirat Fegesack gefordert.
Ja.
Das ist abgelehnt worden, das ist richtig. Und das ist natürlich schade. Denn so eine institutionelle Förderung, man vergleicht sich ja auch mit anderen Festivals in Bremen.
Ja.
Und wenn wir ein Festival haben, was über 100.000 Besucher anzieht, dann ist das eine Hausnummer.
Ja.
Und da wünscht man sich natürlich in Fegesack und in ganz Bremen-Nord und überregional, denn das Festival Maritim ist ein Zugpferd, dass das entsprechend auch gefördert wird. Das ist ganz klar.
Diese 100.000 Besucher, die da Jahr für Jahr ins Festival, ich habe immer nie eine Idee gehabt, wie man die eigentlich zählt. Weil da steht ja keiner und macht Strichlisten. Ich habe immer gedacht, okay, das Fegesack-Marketing, die schätzen das so grob, da werden wohl 100.000 Gäste gewesen sein. Und das wird dann auch über mehrere Tage gerechnet.
Ne? Ja, genau, das wird an den Tagen gerechnet, wo das Festival stattfindet. Aber das Fegesack-Marketing hat Frequenzmessgeräte. Die gibt es ja, die haben sie ja auch für andere Feste, wie zum Beispiel für das für den Kindertag, der regelmäßig im Mai im Fegesack ausgetragen
wird. Die hängen in der Gerhard-Rolf-Straße, zum Beispiel in der Reda-Bischof-Straße. Ne?
Und wo die jetzt genau hängen, kann ich mir nicht sagen. Aber dass es die gibt und dass die auch eingesetzt werden, weiß ich. Und so kann man ja die Frequenz dann auch.
Kriegt man ein ungefähres Gefühl dafür, wie viele Gäste beim Fegesack-Maritim
sind. Und wenn man sich dort aufhält, sieht man, wie voll es dort ist. Und die maritime Meile ist ja eine Seemeile lang, deswegen heißt sie ja so. Da weiß man schon, wenn die Promenade reich gefüllt ist, das können nicht wenige sein.
Und weil Sie jetzt Ortsamtleiter sind, müssen Sie Anfang August da 3 Tage lang hin und kräftig mitsingen.
Das zum Glück nicht, das möchte keiner hören, weil singen kann ich nicht wirklich. Das könnten meine Kinder sicherlich bestätigen, aber natürlich eröffne ich das, das ist ganz klar. Ja. Das durfte ich beim letzten Mal schon, auch wo ich noch nicht Ortsamtsleiter war, aber da war der damalige Ortsamtsleiter auch im verdienten Urlaub. Und das ist natürlich eine Ehre, so ein großes Festival eröffnen zu dürfen. Das ist immer sehr schön, vor allen Dingen glänzt, wie gesagt, dann nochmal in einem ganz anderen Glanz.
Und das strahlt ja auch, ne? Das kriegt man ja dann auch zurück, von wo die Gäste kommen und wo die Bands dann das auch wieder zurückspiegeln. Ne? Das geht ja einmal quer durch Europa. Ne?
Ja, genau. Also das Teilnehmerfeld der Bands ist, glaube ich, sogar weltweit gedacht. Da kommen auch durchaus manchmal Bands aus Argentinien zum Beispiel, also die zumindest in Argentinien ansässig sind oder ansässig waren. Die touren durch die Welt, aber das ist schon wirklich ein internationales Festival und der Charakter wird immer klar, wenn man dort ist. Das sieht man sofort.
So, wenn das heute so ein bisschen die Sonderausgabe ist, Werbung für Fegesack, dann müssen Sie jetzt alle den 2. bis 4. August anmarkern.
Gerne.
So viel darf sein. Jetzt aber nochmal zu 2 Themen, die nicht ganz so positiv besetzt sind. Mhm. Bei dem einen gibt es Fegesacker Fußgängerzone, das praktisch das Handelszentrum des Mittelzentrums im Bremer Norden.
Ja.
Hat ja immer so eine Sonderfunktion eingenommen. Ist nicht richtig Stadtzentrum, ist nicht richtig Peripherie. Deshalb ja auch, hat man ja auch vor vielen Jahren diese Wortschöpfung Mittelzentrum kreiert, weil man ausdrücken wollte, es hat eine andere Größenordnung. Mhm. Wie geht es der Fegesacker Fußgängerzone im Moment, wenn Sie jetzt mal einen kritischen Blick darauf werfen?
Ein kritischer Blick fällt natürlich leicht. Um die Probleme der Fußgängerzone wissen wir alle.
Ja.
Ich bin aber durchaus positiv gestimmt, dass sich das auch wieder ändern kann. Man muss sich ehrlich machen, eine Fußgängerzone im klassischen Sinne, dort bin ich ja selbst als Kind noch rumgelaufen, mit den ganzen Geschäften, die es gab, werden wir nicht wiederkriegen. Das hat der Onlinehandel und andere Rahmenbedingungen haben das einfach auch zerstört. Das werden wir nicht wiederkriegen. Was wir aber wiederkriegen können, ist eine Fußgängerzone, die belebt ist und die funktioniert. In Fegesack wird aktuell die neue Standortstrategie entwickelt und liegt in den finalen Zügen. Da hat das Fegesack Marketing ja eine Gesellschaft gefunden, die eine neue Standortstrategie mitentwickelt hat. Dort wurden sehr viele verschiedene Akteure aus dem Stadtteil zu eingeladen, an dieser Standortstrategie mitzuarbeiten. Das geht vom Einzelhandel über das Ortsamt in die Politik der Beiratssprecherin und viele andere Akteure. Also es ist breit gefächert gewesen und die Meinungen wurden eingesammelt. Was ist wichtig? Wo wollen wir uns hin entwickeln? Was sind die Zielgruppen? Also das heißt, es wurde richtig Geld in die Hand genommen, ein 5-stelliger Betrag, um eine neue Standortstrategie zu entwickeln, an der sich dann auch so ein bisschen Fegesack entwickeln soll. Man hat geschaut, was wäre vielleicht eine realistische Nutzung für Leerstände in der Fußgängerzone.
Was wäre da eine realistische Nutzung?
Da muss man kreativer werden. Man kann ganz breit denken, muss man auch, weil der klassische Einzelhandel hat es schwer. Also natürlich gibt es
Ketten Zugfälle. Werden sie aufgrund der Frequenzprobleme, namhafte Ketten werden ja schwierig dazu zu gewinnen sein.
Schwierig, nicht unmöglich. Also die Fußgängerzone ist schon durchaus noch frequentiert und ich glaube, wenn es einmal einen richtigen Aufschwung gibt, dann kann das auch wieder funktionieren. Aber man muss da anders denken. Man muss da vielleicht über kreative Geschäfte, Pop-Up-Stores, Second-Hand-Läden, in einer gewissen Qualität natürlich.
Ja.
Vielleicht noch Restaurants, noch 1, 2 mehr, die auch eine gewisse Qualität mitbringen. Man muss in diese Richtung denken. Der reine Einzelhandel oder auch Nahversorger werden es dort nicht schaffen können. Nahversorger wünschen wir uns im Fegesacker Kern, im Ortsteil Fegesack, alle dringend. Dort haben wir gefühlt subjektiv häufig eine Unterversorgung und man muss erst den Fegesacker Kern raus und sich ins Auto setzen, um einzukaufen. Wie realistisch das ist, das mag jeder für sich selbst beurteilen, aber damit es gelingt...
Dass das funktionieren kann, sieht man ja in der Bremer Innenstadt mit Rewe und Lidl.
Genau.
Sind ja 2 direkt in den Kern reingegangen.
Das kann funktionieren und wir haben auch Anliefersituationen. Wir haben Hinterstraßen, die für die Anlieferung genutzt werden können. Und ich glaube auch nicht, dass die Eigentümer sich verwehren würden. Da muss es natürlich für die Ketten passen.
Mischen Sie sich da ein, auch kleinteilig?
kleinteilig versuchen wir es an, oder versuche ich es an sinnvollen Punkten. Also wenn man zum Beispiel hört, dass dort etwas entstehen kann oder entstehen könnte, dann gibt man natürlich seine Meinung dazu. Man fragt auch Leute, man spricht auch mal mit dem einen oder anderen Einzelhändler, wie geht's aktuell? Mhm. Probleme werden berichtet, Lösungen werden versucht zu, wir versuchen Lösungen zu finden. Einmischen kann man sich sehr schwierig. Man spricht natürlich auch mit den Eigentümern der Gebäude bei den Leerständen. Da haben wir einen guten Kontakt zu einigen und versucht auch über günstige Preise, über kreative Ideen, vielleicht auch über Teilnahme an solchen Standortstrategien den Blick zu öffnen für potenzielle Nutzerkreise.
Leffers hält da nach wie vor die Standortfahne so ein bisschen hoch, ne?
Sehr sogar.
Ich glaube inzwischen mit 3 oder 4 Geschäften sogar.
Ne? Leffers hat vor kurzem noch mal ein neues Geschäft am Ellipsenplatz geöffnet.
Genau. Ja.
Und das muss man wirklich hoch anrechnen. Leffers ist ein absolutes Zugpferd und man hat auch das Gefühl, dass Leffers dadurch aber auch natürlich auch profitiert. Denn jeder kennt Leffers in Bremen-Nord. Jeder weiß, man bekommt da eine gewisse Qualität. So, das ist so. Und wenn Leffers sich dort weiter ausbreitet, dann weiß jeder, was er da bekommt. Und so kann es auch funktionieren. Sind wir guter Dinge, dass das hält.
So ein Nachahmeeffekt ist aber leider bisher noch nicht eingetreten. Ne?
Dafür ist es vielleicht auch zu kurz, dass jetzt noch ein neues Geschäft eröffnet wurde. Das ist jetzt ganz vor kurzem geschehen. Aber das wünschen wir uns natürlich, dass ein Leerstand wurde behoben und dann hoffen wir, dass die nächsten behoben werden können.
Am anderen Ende der Fußgängerzone, wenn wir vom Hafen aus sehen, am anderen Ende befindet sich der Sedanplatz. Auch seit vielen Jahren diskussionswürdig. Darauf steht die Markthalle, auch ein ungeliebtes Gebäude, im Fall gesagt, par excellence. Mhm. Da gibt es seit mehreren Jahren auch schon die Ansage, dass diese Markthalle wieder verschwinden soll. Was ist da? Wird die tatsächlich abgerissen?
Sie soll abgerissen werden, das ist auch unser Stand der Dinge.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, das ist die große Preisfrage. Zuletzt haben wir in der Zeitung ja auch gelesen, dass der Mietvertrag mit dem Mieter, dort Teddy, ja noch verlängert wurde. Das spricht ja nicht für einen schnellen Abriss. Woran es liegt, könnte ich Ihnen jetzt so ad hoc gar nicht gut erläutern. Es liegt aber sicherlich auch an der Krise der Baubranche, denn diejenigen, die dort neu bauen wollen, müssen das natürlich auch erstmal finanzieren. Und es steht auch immer noch in Gesprächen, dass überhaupt das Finanzamt auch wirklich final veräußert wurde. Denn das, auch das ist ja ein Kernproblem der Ecke, dass das Finanzamt dort weiterhin existiert. Das Finanzamt soll auch unbedingt, wie gesagt, bleiben. Das möchte ich gar nicht sagen. Aber das ist ein öffentliches Gebäude und da gibt es natürlich andere Abläufe. Und ich glaube, die sind noch nicht vollständig geklärt worden.
Okay. Für die Ortsunkundigen müssen wir sagen, dass diese Markthalle und das Finanzamtgebäude sehr eng beieinander liegen. Genau. Und dass das natürlich für ein Projekt Sinn machen würde, wenn man beides gemeinsam in einen Topf wirft. Ne?
Genau. In den Planungen, die im Beirat vorgestellt wurden, ich mag das kurz skizzieren, wurden 3 Gebäude auf diesem gesamten Areal geplant. Ja. 3 neue Gebäude. Das umfasst die Markthalle, die auf dem Sedanplatz steht. Das umfasst aber auch das Gelände des Finanzamtes und noch ein weiteres Gebäude, was in einer Eckbeziehung dort steht. Und alle Gebäude müssten natürlich abgerissen werden, damit was Neues entsteht, das ist ganz klar. Nur dafür müssen die Rahmenbedingungen erstmal geschaffen sein.
Ja, da muss man eine große Klatze bewegen für so ein Ding. Ne?
Eine ganze Menge sogar, ja.
Okay, ein Projekt habe ich noch auf dem Zettel. Mhm. Das ist das Freizeitbad.
Ja.
Logischerweise, weil wir können uns ja nicht unterhalten, ohne nicht dieses merkwürdige Thema Freizeitbad anzusprechen.
Ja.
Ich habe nochmal geguckt, ich glaube, es war 2018, als klar wurde, dass man in den Freibadbecken, Freizeitbad, besteht aus einem Hallenbad und mehreren normalen Außenbecken.
Genau.
Und 2018 ist, glaube ich, klar geworden, dass trotz einer 2 Jahre zuvor stattfindenden Sanierung die Becken draußen nicht mehr nutzbar sind.
Mhm.
So, da waren die marode. Hatten wir schöne Bilder in der Zeitung mit so grünen Zeugs, was da auf den Becken schwamm. Irgendwie sah ganz lecker aus. Und das ist doch normalen Menschen nicht erklärlich, warum man 6 Jahre später keine Freibadbecken in Fegesack hat.
Das ist nicht zu erklären. Also ich könnte es Ihnen auch nicht erklären. Und das Problem, was wir haben, ist, die Sachen, ich drücke es mal ganz salopp aus, werden ja auch immer teurer.
Ja.
Das sehen wir an anderen Stellen auch. Wenn man die Dinge weiter in die Zukunft schiebt, dann wird es immer teurer. Und irgendwann ist es nicht mehr finanzierbar und auch nicht mehr sanierbar vielleicht. Es geht ja auch um den kompletten Hallenbadbereich, der ja auch sanierungsbedürftig ist. Und mittlerweile stand ja auch schon mehrfach mittlerweile in Rede, ob eine Sanierung oder ein kompletter Neubau denn wirtschaftlicher wäre. Und wir haben das Thema im Beirat im Blick und wollen es auch noch befassen. Müssen wir auch. Wir müssen dann natürlich den Finger in die Wunde legen. Da geht es auch um die Versorgung mit Schwimmplätzen für Kinder, Schwimmen lernen. Da geht es um die Vereine, die dort ansässig sind, die dort auch ihr Schwimmfest ausrichten wollen. Und da geht es auch um die gesamte Bevölkerung. Das schließt mich ja auch mit ein. Ich bin ja auch regelmäßiger Nutzer des Bades. Wir möchten alle, dass das Fegesacker Bad wieder funktioniert. Und zwar vollumfänglich mit Außenbereich, mit Innenbereich und in der Qualität, die es auch verdient. Und ich erinnere mich an meine Kindheitstage, da war das Fegesacker Bad immer ein Publikumsmagnet, auch im Sommer natürlich. Und das ist es jetzt leider aktuell nicht. Und das muss dringend geändert werden. Und
aber man kann die Frustration der Menschen ja verstehen, wenn die sagen, da passiert 6 Jahre lang überhaupt gar nichts. Es werden uns immer neue Konzepte und es werden uns neue Entwürfe vorgelegt, was man machen könnte. Letztendlich wird aber nichts gemacht.
Die Frustration kann man verstehen. Es gibt auch immer eine Erklärung dafür. Und auch die kann man natürlich verstehen.
Ja.
Aber dass die Frustration wächst, und der Unmut wächst, das ist ganz klar. Und das muss man auch akzeptieren. Diese Frustration und den Unmut, den muss man auch zulassen, ein Stück weit. Man kann darüber sprechen und man kann auch sagen, ja, dann ist es jetzt nicht gut. Dann arbeiten wir daran, dass es schnell besser wird. Aber man bekommt das Thema natürlich nicht, solange das Bad so ist, wie es ist.
Das macht nicht den Eindruck, als wenn Ihnen das in den nächsten 9,5 Jahren langweilig werden wird. Ne?
Definitiv nicht, nein.
Bei all dem, was Sie beruflich jetzt vor der Brust haben und an Projekten in den nächsten Jahren machen. Was macht Gunnar Skolik, um sich in der Freizeit zu entspannen?
Das ist natürlich...
Habe ich letzte Woche Ihren Kollegen auch gefragt aus Blumenthal.
Das habe ich sogar schon gehört.
Ja, genau.
Zeit mit der Familie verbringen. Ich habe 3 kleine Kinder.
Ja.
Man hat so oder so...
In Blumenthal haben Sie ja noch ein Freibad. Da können Sie ja, bei diesem Wetter ist es auch wunderbar.
Da könnte man natürlich hin, genau. Wir nutzen natürlich jede Zeit, die wir haben irgendwie. Zeit mit den Kindern verbringen, Zeit mit meiner Frau verbringen, draußen sein. Manchmal ist man aber auch, so ehrlich muss man ja auch sein, ganz schön gerne mal vom Fernseher abends und ruht sich mal kurz aus nach einem anstrengenden Tag. Einmal zum Luft holen. Ich bin auch man sagt das so schön, so ein klassisches Konsolenkind. Ich spiele auch gerne mal Videospiele oder sowas.
Ja.
Da kommt man einfach auf andere Gedanken. Jeder hat so seine Form. Man liest auch mal ein Buch oder sowas.
Ja.
Man hat so seine Form, seine Möglichkeiten mal aus der aktuellen Situation mal herauszukommen. Das ist manchmal ganz wichtig, den Blick mal auf andere Dinge zu lenken. Und ich meine, mit 3 kleinen Kindern hat man immer auch zu tun. Aber das ist ein schönes Alter.
Muss ich mal eben einmal abfragen, wenn Sie sagen, dass Sie ab und zu auch mal den Fernseher einfach einschalten. Eher Serien oder eher Spielfilme?
Ach, das kommt ganz drauf an bei mir tatsächlich. Also bei meiner Frau ist es klar, da sind es eher Serien.
Ja.
Und was mich anspricht, muss ich sagen. Ich gucke auch gerne mal Filme oder Filmserien. Da sind wir dann auch wieder dabei. Aber das muss mich thematisch einfach auch ansprechen. Und das ist weit gefächert tatsächlich.
Was läuft da gerade bei Ihnen?
Zuletzt habe ich Shogun geguckt.
Okay, auf Disney.
Ja, genau.
Alles klar.
War gut.
Okay.
Ja.
Konsolen?
Ja.
PlayStation oder Xbox?
Ich hätte jetzt fast gesagt, am liebsten beides.
Ja.
Aktuell ist es eine Xbox.
Okay. Und was läuft da?
Da bin ich Sportspiele. Ja, oder auch mal Strategiespiele, auch im Laptop mal einen Fußballmanager.
Okay.
Man möchte Werder ja in andere Höhen wieder führen.
Okay.
Das ist immer die Motivation ein Stück weit.
Ja.
Aber ja. Das ist ganz klassisch. Das ist so zum Ausschalten auch mal. So ein bisschen sich berieseln lassen, mal an andere Dinge denken. Und da reicht es auch manchmal 1/2 Stunde. Das reicht völlig aus.
Und welches Buch liegt bei Ihnen noch im Nachttisch?
Aktuell, muss ich gestehen, aktuell gar keins. Da sind tatsächlich die digitalen Medien, haben Einzug erhalten.
Okay,
ja.
Alles klar.
Ja.
Dann bedanke ich mich für das Gespräch.
Sehr gerne.
Okay, wiederhören.
Tschüss.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.